Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen zu dieser Knochenjob-Interview-Spezialfolge. Heute eine Premiere, weil wir einen Interviewgast zum zweiten Mal bereits da haben. Zu Gast ist heute Peter Levin, Osteopath und vor allen Dingen erfahrener Dozent aus Hamburg. Peter, herzlich willkommen zum zweiten Mal.
Ja, Klaas, vielen Dank für die erneute Einladung. Es war eine Freude letztes Mal und ich freue mich heute auch schon auf das Gespräch.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Du warst damals der erste oder der zweite Gast und für das Interview hatten wir auf jeden Fall viel Feedback bekommen, auf jeden Fall positive Art, weil es um eine sehr interessante kritische Reflexion der Osteopathie, damals vor allen Dingen der viszeralen Osteopathie, ging. Und heute wollte ich dich gerne als Interviewgast dabei haben, vor allen Dingen zum Thema der Entwicklung, der Kindesentwicklung. Das ist ein sehr spannendes Thema, was uns in der Osteopathie sehr stark betrifft. Und oft kommen ja dann Kinder oder Eltern mit Problemen zu uns, weil die Entwicklung nun ja vielleicht nicht so richtig vorangeht oder es diverse Abweichungen geht. Und du hast dich dem Thema in den letzten Jahren sehr intensiv gewidmet und gibst ja auch diverse Seminare zu dem Thema.
Mhm, genau.
Zuletzt habe ich gesehen, dass du da auch ein Seminar gegeben hast mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, wo es auch um die sprachliche, um die sozio-emotionale, seelische Entwicklung geht. Also, dass du auch Leute mit reingeholt hast, die etwas fachfremd sind, also keine Osteopathen sind. Was ich sehr spannend und sehr wichtig finde.
Ja, genau.
Also erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, dass du so mit unterschiedlichen Professionen zusammenarbeitest und wie ist so dein Blick auf die Kindesentwicklung?
Also gerade diese Zusammenarbeit, das ist so über die letzten 10 Jahre entstanden. Meine Frau ist ja Spezialistin für Kindesentwicklung und wir haben dann angefangen, mit einem Psychologen zusammenzuarbeiten, dem Volker Bussmann, der wiederum dann sich sehr kompetent mit der familiären Situation auseinandersetzt. Er beschäftigt sich nicht, also er therapiert da nicht die Kinder, sondern also der macht vieles andere mehr, aber in unserem Kontext ist es dann oft so, die Kinder kommen zu uns und in dem Moment, wo wir merken, und das ist ja bei Kindern oft so, die familiäre Situation spielt eine große Rolle, die Eltern sind überfordert, oder dann kommt er mit hinzu. Insofern haben wir praktisch mich mit der geweblichen Arbeit, dann meine Frau, die sozusagen als Logopädin aber spezialisiert ist auf die Kindesentwicklung, die gibt dann auch die Übungen und dann gibt es die Arbeit mit den Eltern über den, und manchmal auch mit den Kindern selber, aber meistens auch mit den Eltern über den Volker Bussmann. Das entstand so über die letzten 10 Jahre und seit 1-2 Jahren bieten wir da auch Seminare dazu an.
Ja. Und wie können wir das uns so vorstellen, wenn wir uns die Entwicklung des Kindes anschauen? Da gibt es ja ein typisches Schema, sage ich mal, von ganz kleinen Säugling angefangen, wie die Motorik sich langsam entwickelt oder das Sozialverhalten, bis hin in die Jugend hinein. Da gibt es ja so, sage ich mal, ein typisches Schema, wie das so verlaufen kann. Und jeder, der mit Kindern zu tun hat, egal ob geschäftlich oder privat, weiß, dass es da immer mal wieder manchmal auch drastische Abweichungen gibt. Und da stelle ich mir auch immer die Frage, was ist normal, was ist eine normale Variation, was ist jetzt ein Prozess, den das Kind durchmachen muss, teilweise schmerzlich. Und wo macht es Sinn zu intervenieren als Therapeut oder als Therapeutin oder als Ärztin oder wie auch immer?
Ja. Also in deiner Frage steckt ja schon diese große Herausforderung drin, die wir in der Osteopathie und die wahrscheinlich alle, die mit Kindern arbeiten, jetzt spüren. Das Feld ist riesig, ja, und was halt noch dazu kommt, ja, heute über zum Beispiel über Abweichung zu sprechen, ist ganz schwer. Das ist ein Wort, das ganz viele Eltern schon gar nicht hören wollen. Ja, ist ja schon ein Wort, was auch Therapeuten gar nicht benutzen wollen. Und,
Was gibt es da zum Beispiel für bessere Begriffe? Ich denke manchmal Handicap ist auch schwierig. Früher war ja auch das Wort der Behinderung halt gang und gäbe. Abweichung kenne ich aus dem Niederländischen, Afwijking sagt man da, aber da ist es auch eher negativ besetzt.
Ja, das hat ganz viel damit zu tun, was man ja auch wirklich dann, ob man bereit ist, zum Beispiel Abweichung ernst zu nehmen. Also das, und die Frage ist, welche Kinder wir haben. Die Kinder, die bei uns in der Behandlung sind, die sind zu 90% ja neurologisch gesund. Ja. Also ich habe hier, das heißt, ich die Kenntnisse von Bobart und Wojta und anderen, ja, die sind relevant für uns, ja, aber es, das sind Kinder, die fallen für die meisten unter normal entwickelte Kinder. Ja. Ja, die haben all diese Probleme vom, was weiß ich, also ich sag mal, nimm mal was Dramatischeres, Einnässen, Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen, alles. Also ich habe es ja nicht, oder wir haben es meist nicht mit kranken Kindern in dem Sinn zu tun. Ja. Die haben dann alle möglichen Krankheiten, aber die haben wir ja auch. Ja. Und insofern ist natürlich Abweichung ist ein Begriff, der gehört halt als rein in diese Idee von Entwicklung. Und in dem Moment, wo man halt Entwicklung als was Geordnetes, ja, und auch als was, ja, ich sag mal, von Gesetzen bestimmtes und auch mit relativ klaren Kreuzungen und Wegmarken versteht, ja, was wir ja tun, ja, weil wir die sensomotorische Entwicklung als zur Grundlage nehmen, gibt es natürlich Abweichung. Ja, dann kann man ganz klar sagen, ein Kind sollte mit 1-2 Jahren stehen können, ja, also mit einem Jahr stehen können, aber es sollte auch stabile Füße haben. Ja, das heißt, es gibt ein Entwicklungsziel, was wir klar sagen können, ja, stehen, nicht dann und mit einer gewissen Qualität, das wäre die Stabilität zum Beispiel. Also Knicksenkfüße mit 10 ist nicht normal. Ja. Aber das ist klar, ganz viele Kinder haben das, wenn man jetzt bei den Füßen bleibt. Ja. Nur wir können halt schon sehen, ja, teilweise am Krabbelprozess, am Kriechen, am Stand, wenn er zu früh ist, ist nicht gut, wenn er zu spät ist, ist nicht gut. Und das ist halt, sind für uns Entwicklungsstörungen, Abweichungen, Defizite. Nur mir ist natürlich auch klar, dass ganz viele schon mal gar nicht so reden wollen, die Therapeuten nicht so gerne und die Eltern sowieso nicht. Wir haben ja alle die Tendenz, dann alles, was abweicht, ja, von der Normalität, und das ist ja dieser andere Begriff, den die Therapeuten ungern verwenden, dass wir das eigentlich eher gutheißen. Ja? Also, dass wir das als ganz oft als Individualität, das ist ja die Tendenz heute. Und kreativ sind die Kinder, die dann sozusagen nicht dann sprechen, wenn sie eigentlich sprechen sollten. Ja? Oder ganz komisch sprechen. Ja? Also, das ist sozusagen der Alltag im Umgang mit den Eltern. Aber, und da sind wir zum Beispiel, bin ich ganz klar, ja, also ich lege die Normalentwicklung, ja, sowohl sensomotorisch als auch emotional, psychisch zugrunde. Das heißt nicht, dass ich den Eltern immer gleich sage, ihr Kind hat ein Problem, aber ich sehe natürlich das Leiden des Kindes. Ja. Also, und ein Kind, was nicht in der Normalität sein darf, hat viele Kompensationen. Und Kompensationen sind anstrengend. Und wenn man mit 3 schon 5 Kompensationen hat, das ist schwierig, weil dann hat man mit 13 wahrscheinlich 50. Ja? Und mit 33 sind so viele, dass es echt anstrengend wird. Also diese Verengung, die eine Kompensation macht, die merkt man ja nicht bei einem Zweijährigen. Ja? Klar, wenn ich einen Stift nicht halten kann, kriege ich, wenn ich 5 Jahre bin, einen Stiftverdicker. Ich nehme mal Beispiele und du sagst, ob es passt. Ja? Kriegt ein 5-jähriges Kind einen Stiftverdicker. Das wird aber mit dem Stiftverdicker nie so schön den Stift halten können. Ja? Da kann man sagen, ja, Handy und alles, die brauchen gar nicht mehr schreiben können. Naja, aber was ist, wenn du mit 21 dann plötzlich technischer Zeichner werden willst? Ja? Aber, und dann keine Stifthaltung hast. Ja? Das ist doch auch schwierig, weil ist dann doch nicht alles am Computer. Ist. Das heißt, da stecken so Themen drin, das kann ich ja auch als Therapeut gar nicht entscheiden. Ja? Wenn jemand mit 25 dann plötzlich entscheidet, ich will Fußball spielen, aber hat Plattfüße, ist auch schwer. Oder so ein 12-jähriges Kind, was dann sagt, ja, ich will Basketball spielen. Ne? Und richtig toll, ja. Ja? Aber die Knie machen es halt nicht mit. Ja? Dann ist es teilweise schon zu spät, was zu machen. Und deswegen ist schon so eine gewisse Last auf uns Therapeuten, Kleinigkeiten am Anfang ernst zu nehmen. Aber mir ist natürlich klar, das sehen viele ganz anders. Nur ich finde es halt wichtig, die Normalentwicklung zu kennen. Was man dann damit macht, das kann man selber, muss man dann halt selber gucken.
Und du sprichst ja auch manchmal oder insgesamt sprechen wir in der Osteopathie ja sehr gerne von diesem Begriff der Ganzheitlichkeit und ich habe dich auch das Wort Ganzheit benutzen hören oder davon auch gelesen. Und das spielt ja auch eine Riesenrolle in der Osteopathie. Das ist auf jeden Fall meine Beobachtung. Manchmal kommen die Eltern mit rein körperlichen Problemen, wie zum Beispiel Fußschmerzen oder sowas, oder halt eben mit diesen anderen Problemen, Kopfschmerzen oder Einnässen nachts. Und dann behandle ich die Kinder und ich merke, die reagieren manchmal auf ganz anderen Ebenen. Dann zum Beispiel, die Eltern sagen, die Kinder sind viel ausgeglichener oder sind sozial kompatibler, gehen gerne zu fremden Leuten oder in die Kita oder in die Schule und sowas. Das halt wir auf der einen Ebene, auf der geweblichen Ebene arbeiten und die Prozesse ganz woanders ankommen. Und wie kannst du da mal so ein bisschen was dazu erzählen, wie wir diesen Prozess oder diesen Begriff der Ganzheit oder Ganzheitlichkeit bei den Kindern gut verstehen können und warum das so krass ist teilweise?
Also ich finde es schön, weil du vermischt ja zwei, also gerade die Welt ist vermischt, das ist ja auch so ein Thema bei der, kommen wir vielleicht noch zu sprechen, bei der Rationalisierung und Intellektualisierung. Wir wollen immer Sachen entmischen, aber du bringst ja die Frage der Ganzheitlichkeit mit einer Erfahrung zusammen, die du hast mit Kindern, dass die Kinder so reagieren, wie du es beschreibst. Das ist ja Ausdruck, ein möglicher Ausdruck der Ganzheitlichkeit. Ja, das Wichtigste finde ich ja immer als Therapeut, unsere Patienten sind ganzheitlich, ja, ob Kinder oder nicht Kinder. Ja. Unser Ansatz ist nicht immer so ganzheitlich. Ja. Ich rede halt auch von der Ganzheit, ja, weil die Kinder wie so eine gute Erinnerung sind in der Entwicklung und in anderen Aspekten, dass es ganzheitlich in der Realität gibt, ja, und dass es aber auch eine ist, die hergestellt werden soll. Ja. Also ich würde insofern es kurz trennen und sagen, lass uns über Ganzheit sprechen, ja, und dann nochmal, ob man das verstehen kann, dass die Kinder so reagieren. Ist das okay?
Ja, sehr gut.
Genau. Also, weil das mit der Ganzheit der Kinder, das ist ja, ich sag mal, schon wiederum so eines dieser diskussionswerten Themen, dass man sagt, ja, warum sind Kinder mehr ganzheitlich oder ganz als Erwachsene? Das stimmt ja nicht. Ja? Aber man muss halt sich halt immer auch als Therapeut fragen, wenn man Kinder behandelt, gibt es etwas, was anders ist an Kindern? Ja? Weil ich habe mich mal in sozusagen mir eine blutige Nase geholt im Internet, als ich mal gesagt habe, es gibt drei historische Fehlschlüsse durch Extrapolation in der Osteopathie. Die ersten zwei sind mir noch durchgegangen, beim dritten bin ich angegangen worden. Also das erste war, dass das Kranium sozusagen funktionieren soll wie ein Atmungssystem. Ja, das ist nicht falsch, es ist aber auch nicht richtig. Dass die Organe wie Gelenke sind, das ist ziemlich falsch, das war unser Thema. Also es ist einfach nicht richtig, ja. Da wird man den Organen nicht gerecht. Und das Dritte, was halt zu nennen wäre, ist, dass man Kinder behandelt wie Erwachsene. Ja? Und das die einen,
interessant, ja, weil manchmal, ich habe auch oft Gegenwind dafür bekommen, aber ich sehe es manchmal auch sehr ähnlich. Ich denke mir halt, das sind schon auch, also wir sind ja Menschen so und
genau.
Das wird man schon noch sagen dürfen, würde ich jetzt sagen.
Nee, und ich bin der Letzte, der sagt, das ist falsch. Ja? Also man muss halt wie so oft sagen, was man damit meint. Ja? Kinder sind Menschen, sie haben Gewebe, ein Magen ist halt kleiner, aber ein Magen ist ein Magen. Ja? Das Problem ist eher, dass die ganz vehement widersprechen, ganz oft gar nicht sagen können, was ist denn besonders. Ja? Also wegen mir können wir es stehen lassen, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten, ja, zwischen Kinder sind Menschen, also behandeln wir sie wie andere Menschen. Die andere Position, nämlich, dass sie ganz anders sind, die braucht ja eigentlich eine Begründung. Und da ist in der Osteopathie, gibt es natürlich riesige Unterschiede. Ja? Wenn, ob du mit einem Biodynamiker sprichst oder mit jemand, der hauptsächlich, ich sag mal, Gelenke behandelt. Ja? Und deswegen, ich würde gern zumindest mal meine oder unsere Antwort, die wir da auch in der Praxis entwickelt haben, nochmal geben, um zu sagen, es gibt Unterschiede zwischen der Ganzheitlichkeit oder der Ganzheit von Kindern und der von Erwachsenen. Ist es okay? Weil zum Beispiel das Thema Entwicklung, das haben wir alle, aber die Kinder haben es doppelt. Ja? Weil die Kinder müssen ja teilweise Dinge, ja, wie zum Beispiel den Stand, eine stabile psychische Situation, also dass ich einfach auch mal ein Gefühl aushalten kann oder nicht gleich auszuflippen. Ja? Wir hatten gerade ein technisches Problem, wir beide, wir haben da, sind da eine halbe Stunde lang durchgegangen und haben es gelöst. Ja? Das können Kinder am Anfang nicht. Ja? Ganz viele, die halten das nicht aus, dass es nicht klappt. Ja? Die halten Widerstand nicht aus, die halten ihre eigenen Emotionen nicht aus. Also das heißt, ein Kind muss ganz viele Dinge entwickeln, die wir Erwachsenen eigentlich schon normalerweise voraussetzen. Ja? Wir schaffen es auch nicht immer. Ja? Aber klar, ganz viele, das erste Lebensjahr ist ein riesiger Entwicklungsschub. Ja? Und das darf man zum Beispiel auch nicht vergessen, Kinder wachsen. Und wenn du mal pubertierende Kinder hast, siehst du es dann, die sind teilweise so durch den Wind, ja? Weil die wachsen halt wieder. Und wachsen heißt neu organisieren. Ja? Und wir Erwachsenen sind dann schon gewachsen. Bei uns waren die Sachen irgendwann, ja, in meinem Alter dann wieder mal ein bisschen langsamer, ein bisschen das. Und manche Sachen gehen nicht mehr so gut. Ja. Dann degenerieren wir zum Beispiel. Ja. Und das ist natürlich anders, ob du mit einem degenerierenden 70-Jährigen arbeitest oder mit einem 7- oder 17-Jährigen, der noch wächst. Ja. Also das ist eine, also Wachstum ist enorm aufwendig, ja. an Kräfte verzehrend. Also wenn man die Ökonomie nimmt. Und das dritte große Thema, und dann kommen wir halt wieder zu diesen ganzen gesellschaftlichen Fragen, ist, wir alle brauchen Beziehung, um zu leben, aber Kinder sterben ohne Beziehung. Ja? Also Kinder, wenn sie sich nicht entwickeln, gehen zugrunde. Ja? Du kennst ja wahrscheinlich Pippi Langstrumpf. Ja?
Natürlich.
Ja, genau. Es gibt ja viele Kindergeschichten, die wunderbar sind. Was die Kunst macht, sie dreht ja die Normalität um. Ja? Pippi will nur 9 Jahre sein, die will nicht älter werden. Sie will die Welt bestimmen, aber sie will 9 Jahre bleiben. Ja? Peter Pan, andere, Pinocchio, die wollen sich alle nicht entwickeln, ja? Aber ein Kind, was sich im realen Leben nicht entwickelt, das wird richtig krank. Und ähnlich ist es mit der Beziehung. Ja? Wir Menschen leben immer in Beziehung, aber ein Kind hat gar keine Chance das erste Jahr ohne die Beziehung zur Mutter. Und dann hast du ein ganz praktisches Thema jetzt für die Behandlung. Du kannst ein Kind normalerweise nicht behandeln ohne die Mutter und irgendwann nicht ohne die Eltern. Das ist aus unserer Sicht eigentlich extrem fragwürdig, weil die Kinder ihre Fähigkeiten nur in diesem Umfeld entwickeln. Ja? Und das ist halt viel stärker als bei Erwachsenen. Ne? Es ist immer so, aber es ist um den Faktor 1000 erhöht. Ne?
Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Also du meinst, dass es halt sehr wichtig ist, die Kinder gerade im ersten Jahr in diesem Gesamtsetting mit den Eltern zusammen zu behandeln?
Ja. Genau. Weil, ich sag mal so, ich gebe zwei praktische Beispiele, okay?
Ja. Ja.
Also ob ein Kind Bauchlage bekommt am Anfang oder nicht, hängt in den letzten 20, 30 Jahren kulturell ganz stark von der Entscheidung der Mutter ab. Ja? Weil Angst vor der Bauchlage bestand, sind Kinder oft gar nicht in die Bauchlage gelegt. Werden die oft gar nicht in die Bauchlage gelegt. Als meine Physiotherapieausbildung ist ja schon eine Weile her, vor 35 Jahren. Wir haben noch gelernt, 6 Monate, da spielt ein Kind bis zu 5, 6 Stunden auf dem Bauch, aber locker. Ja. Die ganze Nackenentwicklung, ja. Und an der Nackenentwicklung hängt emotional der Moro, hängt physisch die Sprachentwicklung, die Lautbildung. Ja. Wir haben heute Kinder, die haben einen offenen Mund. Ja. Also an der Bauchlage hängt die Nackenstabilität, ja, an der guten Bauchlage, auch an der Rückenlage, aber ich rede über Bauchlage, weil sie halt kulturell gar nicht mehr so angeboten wird, hängt die Nackenstabilität, hängt eine emotionale Qualität, der Abbau vom Moro hängt mit daran, an der Nackenstabilität und so Sachen wie die Sprachentwicklung. Ja. Das heißt, ob das Kind Bauchlage bekommt oder nicht, liegt im Entscheidungsbereich der Eltern. Und wenn sie eine Stillberaterin hat, die ihnen gleich das Tragetuch aufdrückt und sozusagen aufzwingt, moralisch, weil ohne Tragen keine Bindung, ja, das ist ja die Moralkeule, die Eltern heute bekommen, dann kriegt das Kind noch weniger Bauchlage. Ja. Das heißt, die Eltern und dann die Gesamtkultur, ja, aber am Ende sind es ja die Eltern, die am Kind dran sind, die entscheiden darüber, ob das Kind diese Entwicklung so machen kann, wie es eigentlich machen könnte. Ja. Und diese Abhängigkeit, klar, mit wie war das, als die Schule zu Ende war und ich durfte selber entscheiden, Studium, Lehre, was studieren. Ne? Das ist ja eine enorme Reichtum, entscheiden zu können, welchen Beruf man. Ne? Das, als Kind kannst du ja noch nicht mal entscheiden, ob du auf dem Rücken auf dem Bauch liegst. Ne? Und das zweite Beispiel in der psychischen Entwicklung wissen wir von Meller über die Arbeiten von Melanie Klein und Winnicott. Und das ist für uns ein ganz zentraler Aspekt, dass die Kinder die eigenen Emotionen gar nicht halten können. Die machen dann diese Spaltung der Brust. Die gute Brust ist die Brust, die Milch gibt, und die schlechte Brust ist die Brust sozusagen, wo die Mutter sagt, nee, jetzt still ich dich mal ab. Also ich mache es sehr schematisch. Aber das Kind kann das gar nicht aushalten, innerlich. Und was macht laut Winnicott und Klein, dann was machen die Kinder? Sie projizieren diese Gefühle nach außen. Ja? Ganz praktisch, sie blärren, sie schreien, sie können es nicht halten. Ja? Und dann kommt Papa und Mama und hält sie und macht, was Winnicott als Holding beschreibt. Ja? Er hält das Kind physisch, er hält, wir machen eine Lauthülle, wir singen, wir machen Papa-Mama-Talk, Papa, es wird schon gut und oh, du Armes, es ist schlimm, aber wir kommen da gemeinsam. Also, und dieses Halten, ja, schafft einen Container, und dieser Container nimmt Emotionen auf und dann geben wir es zurück. Ja? Ich versprachliche jetzt das, was eine Mutter ganz, ganz physisch macht. Ja? Nämlich zu sagen, Mensch, das ist jetzt schlimm, ich helfe dir. Und die Mutter gibt dann, oder der Vater oder jede sorgende Person, gibt dann die Emotion etwas verändert zurück, und dann kann das Kind sagen, oh, es ist doch nicht so schlimm. Ich kann schon aushalten, dass die Mama, dass es eine gute Brust und eine schlechte Brust gibt. Und irgendwann kann auch das Kind sagen, ah, die Mama hat eine gute Brust und eine schlechte Brust. Ja? Aber es ist eine Mama. Und das nennt man dann in der Psychoanalyse oder andere auch Ambivalenz. Das Kind kann Ambivalenz ertragen. Das können wir am Anfang nicht. Und wir haben natürlich heute Kinder, die können es mit 16 auch nicht, und auch Erwachsene mit 36 nicht. Aber als Kind hast du nur eine Chance, das zu lernen, wenn es liebevolle Erwachsene gibt. Du hast gar keine Chance. Also die Spaltung, in der wir aufwachsen innerlich, die haben die Chance, die zu transformieren in was anderes, nämlich in diese Bereitschaft, diese Ambivalenz der Gefühle auszuhalten, das kann man nicht alleine. Ne? Und das meint es, dass Kinder das nur können, wenn ein bestimmtes Umfeld da ist. Und das muss halt das verstärken. Ne? Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich glaube, wenn wir jetzt, weil du hattest ja auch den Tom Esser und so, das ist zum Beispiel, das sind so Themen, die wollen manche Osteopathen so nicht hören. Ja? Die sagen nicht, das gibt es nicht, aber das spielt einerseits in eine ganz ähnliche Richtung, ja? Weil es betont das Außen, was von außen kommen muss. Ja? Aber es ist natürlich, für manche klingt das viel zu normativ, ja? weil es wirklich wichtig ist, was man macht, ja? Und nicht einfach, und die Mütter machen es ja intuitiv. Winnicott hat diesen Begriff geprägt, der Good Enough Mother. Ja? Man muss da keine Bücher lesen und auch nicht eine Ausbildung machen. Mütter und Leute, die ihre Kinder lieben, was wir ja extrem tun normalerweise am Anfang, ja, die machen das automatisch. Ja? Und das heißt, das ist eine Qualität in der Beziehung, die ist normalerweise da.
Und wie kommen wir als Osteopathen jetzt dazwischen? Also wir haben ja, letztendlich arbeiten wir ja mit unseren Händen und über Beziehungen, über Biomechanik so und mit dem Anfassen halt. Genau. Wie können wir da intervenieren, um halt solche Entwicklungsverzögerungen oder Abweichungen, wie auch immer wir das nennen wollen, um da halt helfend dabei zu stehen?
Jetzt haben wir halt wieder ein kleineres Problem. Wir reden halt von kleinen Kindern, mittleren Kindern, Größen. Wir können ja mal so ein paar Sprünge machen. Sollen wir das einmal machen? Ja? Also
ja, auf jeden Fall.
Das ist ja ein Thema in der auch was sich so historisch in der Entwicklung der Pädiatrie gezeigt hat, in der Osteopathie. Am Anfang, also meine Kinderausbildung, das war perinatal, würde ich sagen. Das war mehr oder weniger das erste Jahr. Also praktisch Ende der Schwangerschaft, Behandlung der Mutter, Geburt und erstes Jahr, wenn maximal. Ja, das heißt, und es war am Anfang extrem Kranio bezogen. Ja, ich unterrichte ja zum Beispiel auch viszerale Pädiatrie. Das gab es zu meiner Zeit kaum. Ja, also wie ist eine, was macht man mit einer Leber nach der Geburt oder gibt es da Besonderheiten? Mhm. Und das gibt Besonderheiten. Ne?
Ja, also, das ist auf jeden Fall ja auch meine Beobachtung und auch eine Frage, die ich immer stelle, warum dieser Fokus auf das Thema Kranio, vielleicht nicht nur Kranium, aber vor allen Dingen auch so die Herangehensweise nach Sutherland. Das, ich verstehe schon, dass sich das auf jeden Fall anbietet, nutze ich auf jeden Fall auch gerne. Ich finde halt diesen starken Fokus oder diese alleinige Konzentration darauf, finde ich manchmal auch etwas schwierig.
Ja, und da stimme ich dir voll zu. Und man kann das auch nicht inhaltlich begründen, sondern das ist osteopathische Tradition. Also das ist
Tradition,
Das ist einfach, weil Leute wie Sutherland wahrscheinlich sich da zuerst reingewagt hat. Da kenne ich mich nicht aus. Also es gibt Geschichten, dass natürlich Still auch Kinder behandelt hat. Aber im Bereich der Sutherland-Tradition, die haben sich profiliert, ja. Wenn man
dann Viola
dann so, Freeman und so.
Genau. Ja, genau. Die wollte ich auch gerade anführen, genau. Viola Freeman, ja, genau.
Das zeigt aber auch, wie wenig Tradition wir haben, ja, weil wenn man jetzt so guckt, was so in teilweise in den Ausbildungen angeboten wird, ja, da wird teilweise das Gleiche unterrichtet wie vor 50 Jahren. Ja. Das ist
richtig,
das gilt ja wie für die Organe auch. Ja. Also das ist nicht, aber das sind ja diese anderen Themen, die hatten wir ja letztes Mal. Das ist nicht normal für eine Emergent Science, also eine sich entwickelnde Wissenschaft. Also da würde man in 50 Jahren schon einiges Neues erwarten dürfen. So. Aber okay, es ist, wie es ist. Und wir haben, aber es ist halt wichtig, das liegt nicht an den Kindern. Die sind nicht mehr kraniell, ja, sondern im Gegenteil. Das Kind am Anfang ist extrem viszeral, ja, weil alles, was gut funktioniert, ja, ist mal das Viszerale. Ja. Ich habe immer diese 3S-Fragen, ja, schlafen, ja, shit, also wie ist die Verdauung? Ja, und schreien, ja, also was machen die Kinder? Ja, schlafen sie gut? Super. Ja, haben sie einen Rhythmus? Noch besser. Ja. Essen Sie gut, ja. Verdauen Sie gut. Ja. Und wie ist der sozusagen, da können Sie, wie ist die Kraft in der Stimme und so, weil das sind ja so elementare Ausdrücke. Ja, und alles davon ist ja nicht eine rein kranielle Funktion. So, ja. Ja. Aber nochmal, gehen wir zurück zu der Frage, ja, was machen wir mit den Kindern? Klar, also nachgeburtlich, die ganzen Geburtstraum, da ist dann Kranio und alles, was wir sonst machen, ist ja super. Ja. Also das ist ja gar keine Frage. Ja. Interessanter wird es dann schon, ja, ist ein Kind bauchlagefähig, ja, ist ein Kind rückenlagefähig, ja. Und das ist dann zum Beispiel jetzt bei mir in der Praxis, ja, meistens kommen die ja erst so mit 3, 4, 5, 6 Monaten und weil lange ist es oft kein Problem, aber dann stellt sich halt heraus, dass ein Kind halt nicht einigermaßen ruhig sein kann in der Rückenlage oder in der Bauchlage. Und dann fängt es an, natürlich sich zu fragen, ja, gibt es ein Nackenproblem, gibt es ein viszerales Problem? Ja, wenn viel gegessen wird, dann entsteht Druck im Bauch und so. Gell? Also dann kann es natürlich sein, dass wenn der Mageneingang, der entwickelt sich ja auch, also nee, der ist da, aber die Funktionalität des Mageneingangs, die entsteht ja durch die Aufrichtung auch. Ja? Also ein Kind mit 4 Monaten, das darf noch viel speien, aber in dem Moment, wenn ein Kind beginnt zu sitzen oder sich hinzustellen, kommt ja auch Zug auf den Magen. Da wird der Mageneingang funktional so, dass er auch eigentlich auch geschlossen werden kann. Ja. Das heißt, da ist Reflux dann nicht mehr normal. Ja. Also Kinder mit 2 Jahren, die Reflux haben, also ich sehe das manchmal in der Werbung, ja, Medikamente für Kinder mit Reflux. Mit 2 Jahren habe ich in den USA mal gesehen. Das ist natürlich eklatant. Ja. Für solche Themen wäre eigentlich die Osteopathie super. Ja. Weil man dann ja wiederum verstehen würde, warum gibt es Reflux? Ja, also wenn bei einem gesunden Kind. Ja, und wann entsteht eigentlich jetzt entwicklungsdynamisch der Verschluss des Magens? Ja? Und da ist halt so ein bisschen dieses Ineinandergreifen der sensomotorischen Entwicklung oder des Verständnisses und der Osteopathie. Ja? Das Behandlungsziel ändert sich. Ja? Ich muss halt bei einem Halbjährigen gucken, dass er wirklich bequem ist in diesen Lagen. Ja? Die Positionen sind interessant, ja, weil die Entwicklung aus stabilen Positionen geschieht. Ja. Und die muss halt bei einem Halbjährigen muss halt Bauch- und Rückenlage möglich sein, ohne Anstrengung. Ja, weil in Bauchlage müssen sie sich aufrichten gegen die Schwerkraft. Ja. Unterarmstand den Druck auf die Handballen dann, ja, und dann kommt irgendwann Kriechen und Krabbeln und in Rückenlage müssen sie sich rund machen können oder müssen sich drehen können. Ja. Gibt es Probleme in der Entwicklung von der Drehfähigkeit, von der Rotationsfähigkeit? Und klar, sind dann Wirbel, Rippen, sind schon interessant, aber auch Organe können da im Weg sein. Mhm. Ja. Mhm. Also das wäre so das erste Jahr. Ist es einigermaßen deutlich?
Ne? Ja, ja, ja.
Also das, was jetzt wir aus der entwicklungsdynamischen Sicht halt dazugeben, ist, dass die Ziele nicht einfach nur osteopathisch sind. Ja? Also um es ein bisschen polemisch zu sagen für einen bestimmten Teil deiner Zuhörerschaft, einfach bei einem halbjährigen Kind zu sagen, die Gesundheit ist da, ja? Oder es ist alles okay, ja? Aber es kann keine 2 Minuten bequem in einem Unterarmstütz sein. Und der Unterarmstütz ist so, dass sozusagen der Nacken völlig überstreckt ist. Ja? Also sprich, das Kind kann es eigentlich nicht, ja? Und es kann es sicher keine 6 Stunden am Tag. Das ist keine Osteopathie dann. Also das ist ja dann, weil es nicht kindgerecht ist. Ja? Weil ein Kind muss das können. Und wenn wir Therapeuten nicht wissen, was ein Kind können muss, das ist echt schwer dann. Also das wird dann auch mit den älteren Kindern schwer. Ja? Weil die Behandlungsziele natürlich davon abhängen. Ja? Soll ein Kind mit 5 Jahren einen Stift, ja, ganz einfach und locker halten können? Die Antwort ist ja. Ja? Ein Kind mit 4 kann eigentlich, verfügt fast über die ganze Grammatik. Es feilt noch. Ja? Ein Kind, was sagt die Forschung, mit 8, 9 Monaten, Citizens of the World, ja? Das heißt, die Kinder mit 8, 9 Monaten können alle Laute bilden, die man ihnen anbietet. Ja? Keine Sprache noch, ja? Aber die Lautbildung ist da. Und dann verengt sie sich auf das Angebot von Mutter und Vater oder von der Umwelt. Ja? Aber ein Kind, das mit 4, 5 Jahren immer noch Laute verwechselt, Worte nicht erkennt, ja? Sprache gar nicht versteht, ja? Diese Lautverwechslung, Verschiebung oder Verwechslung, die ist sehr oft so da. Das hat ein Problem, das wird ein Problem bekommen. Ja? Haben wir dann immer osteopathisch was zu tun? Manchmal schon, aber wenn man ganz ehrlich ist, fällt es dann oft gar nicht mehr in unseren Behandlungsbereich. Mm, mm. Aber klar, es kann auch sein, das Kind ist massiv irritiert, ja, durch ein Problem im Dünndarm vom Essen, oder es ist massiv irritiert durch eine Aufrichtungssymptomatik. Ja. Und dann kommt halt wiederum dieses eher osteopathische Bild der Ganzheitlichkeit. Ja. Wenn ich 5 Kompensationen habe, die anstrengend sind, dann kann es schon auch sein, dass eine Funktion, eine Aktivität einfach nicht mehr so gut läuft. Ja? Dann muss ich halt gucken, was belastet das Kind an den verschiedenen anderen Orten. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass man Kinder ganz schwer so nur alleine osteopathisch behandeln kann. Das widerspricht wirklich der Ganzheit der Kinder. So,
gell? Ja, und für uns ist dann ja auch das Problem dann immer im Raum, wie gehen wir daran mit der Anamnese? Wir haben natürlich, also nicht nur die Anamnese, aber wir haben die Möglichkeit der Fremdanamnese, teilweise auch der direkten Anamnese des Kindes, aber auch der Untersuchung. Und teilweise können die Kinder sich ja wirklich auch nur über körperliche Reaktionen oder über das Schreien halt irgendwie äußern, je nach Alter. Ja. Wie können wir da so konkret vielleicht rangehen? Hast du da so Tipps oder wie machst du zum Beispiel eine Diagnostik? Das ist ja dann doch wirklich auch ganz anders als bei einem Erwachsenen.
Ja. Ja, das war ja ein Teil deiner Frage, warum behandelst du die? Ja? Ich nutze mal das Wort somatisch und psychisch. Ja? Was du ja vorhin bemerkt hast oder in deiner Erfahrung, dass Kinder praktisch somatopsychisch sind. Also du arbeitest am Soma und dann reagiert das ganze Kind emotional, psychisch. Mhm. Ja? Und das ist übrigens eines der Merkmale der Kinder. Das gilt für uns alle. Ja? Aber das Kind am Anfang, ja, die Anthroposophen würden sagen, mindestens bis 7, ja, wenn nicht bis 14, und ist sehr stark leibzentriert. Ja. Das heißt, auch der ganze Ausdruck von Symptomen, ja, ist leiblich. Ja. Ein Kind, was eine Enuresis hat, hat auch manchmal ein Problem mit der Blase. Ja. Aber ganz oft ist ist die Enuresis ein Ausdruck der Gesamtsituation des Kindes. Und das ist natürlich für uns, ja, die, ich sag mal, die schönste, aber auch die größte Herausforderung, dass die Kinder so sehr somatisieren. Das heißt, und man muss sie dann, und das ist auch immer ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich die jetzt alle zum Psychologen schicke. Nein, im Gegenteil, das Soma ist ja wichtig, weil die andere Seite am Anfang des Lebens ist ja, dass wir diesen Verkörperungsauftrag haben. Dass sozusagen, wenn man das jetzt auch wiederum jetzt religiös sagt, die Seele ja erstmal sich verkörpern muss. Das heißt, das körperliche Befinden ist enorm wichtig. Das heißt, wir arbeiten mit anderen Fakultäten zusammen. Ich schiebe die nicht zum Psychologen, nein, im Gegenteil. Mhm. Aber ich behandle ganz oft ein Kind und weiß, ich habe meine Hand am Dünndarm und an den Nieren und es geht nicht nur um Dünndarm und um die Nieren, sondern da wird es halt ein bisschen, ich würde nicht sagen schwammig, aber da wird es ein Stück weit natürlich, ganzheitlich, könnte man sagen, wenn man okay, sich so ein bisschen aus der Bredouille ziehen will. Ja? Weil ganz konkret, natürlich untersuche ich da auch ein Kind wie einen Erwachsenen. Ja? Das heißt, ich habe, mein System ist ja Hyper und Hypo, also gibt es Gewebe, gibt es Organe, gibt es Muskeln, gibt es ein System, ist das kranielle System in Hyper oder in Hypo? Weil das ist ja, das bleibt ja, das habe ich ja an den Organen gelernt, das bleibt ja der physiologische Führer in diesem System. Ja, was behandle ich? Das, was entweder hyper ist und nicht reguliert werden kann, und das, was hypo ist. Ja. Und da muss ich ja auch sagen, da waren die Organe ein super Lehrmeister, weil bei den Organen kann man lernen, dass man auch Zustände von Schwäche und Hypoaktivität behandeln muss. Das machen wir ja im Bewegungsapparat ganz selten oder wenig. Ja. Und bei den Organen kann man es lernen und bei den Kindern muss man es ja auch gucken. Ja. Ein instabiler Fuß ist ein hypoaktiver Fuß. Ja. Das heißt, der muss angesprochen werden durch Übung. Ja. Und dafür ist dann meine Frau eher zuständig. Ich kann auch ein paar geben. Aber dann müssen es die richtigen sein für Übung. Und ich muss es geweblich behandeln, dass ich eventuell aber dann aktivieren. Ich kann dann schon die Blockade im Nacken oder in der LWS behandeln, die man auch kriegt, wenn man zu lange auf Plattfüßen geht. Ich übertreibe immer ein bisschen, damit es klar ist. Aber irgendwann muss ich auch gucken, dass ich den Fuß aktiviere, geweblich. Und das ist natürlich die andere Herausforderung. Du weißt ja, meine Position, also Hyperaktivität, Blockaden zu behandeln, das ist easy. Das können manche, da muss man keine 5 Jahre lernen. Ja. Manche haben ein gutes Händchen, dann löst man eine Blockade, Bungs und vorbei. Das kann man bei Kindern genauso machen. Das geht noch leichter. Aber eine Instabilität, eine physiologisch zu unterstützen, das ist natürlich das schon schwerer. Das ist wirklich schwerer.
Schwierig, ja.
Und meiner Meinung ist halt das eigentlich der Weg, also da wo es hingehen muss. Ja. Und wo wir eigentlich dann auch wirklich eine besondere Aufgabe hätten. Ja. Weil niemand anderes, das macht niemand. Man braucht auch so eine feine Palpation dabei, dass man sagen kann, das ist schon gut, wenn wir Osteopathen, Osteopathin das angehen würden. Ja. Also dann gibt es eine Möglichkeit, unser Behandlungsspektrum zu erweitern.
Ja, sehr gut. Und hast du so allgemeine Tipps für Osteopathen halt auch? Also eine Schwierigkeit, die uns ja oft entgegenkommt, ist, dass die Kinder sich ja manchmal sträuben bei der Behandlung. Also Säuglinge schreien halt ganz einfach. Da gilt es dann, Ruhe zu bewahren. Wenn die Kinder etwas älter sind, können die sich ja auch körperlich wegdrehen, wegwringen, zur Mutter klettern und so. Da wurde ja auch schon in Osteopathie viel drüber geschrieben oder auch drüber referiert, mit welchem Zustand oder mit welcher Absicht wir uns den Kindern vielleicht nähern können. Was hast du da so für Tipps, für Erfahrungswerte?
Aber darf ich trotzdem fragen, welche hast du da gehört, die jetzt für dich zum Beispiel überzeugend sind? Oder dann können wir ja mal...
Also, dass man überzeugend, was ich immer so versuche, ist, dass ich nicht zu aktiv rangehe, zu sehr wollend, dass ich jetzt halt eben denke, okay, Mutter erzählt mir was von Problemen beim Drehen von der Rücken- auf die Bauchlage und ich will dann gucken, ob eine Blockade im ISG ist oder in einem Hüftbereich oder in der BWS oder sowas, dass ich die gleich so lösen will, mit so einem lösenden Aspekt, wie ich manchmal bei Erwachsenen halt einfach direkt und konkret so rangehe, sondern erstmal so ein offener, passiver Ansatz. Das klingt für mich einleuchtend und versuche ich auch zunehmend mehr mich darauf einzulassen. Was nicht immer so ganz gelingt, weil ich halt gerne immer so rangehe und Probleme suche und Probleme finde. Aber wir wollen ja eigentlich auch manchmal diese Gesundheit eigentlich eher finden.
Ja. Also das sind wir wieder mitten in diesen Themen. Ja, das ist schon interessant. Mhm. Das ist interessant. Also ich fange mal mit einem anderen Schlenker an. Alle Großen des Feldes, ja, da können wir von Piaget, Melanie Klein, also alle, die sich viel mit kindlicher Entwicklung und Kindern beschäftigt haben. Ja. Also mit der die Sprachentwicklung wurde von einem, auch von Clara und William Stern, wir reden ja über Leute, die einem vor 100 Jahren angefangen haben zu forschen. Ja. Mhm. Auch Montessori. Das große Thema ist, dass man Kinder eigentlich beobachten sollte. Ja. Und die Testerei ist natürlich, so wichtig sie für uns ist, kann nicht das Einzige sein. Ja. Das kommt halt aus der Medizin, ja, wo man dich in eine Röhre legt und wo du über einen Test deine Randbedingungen kontrollieren kannst. Das geht bei Kindern schon auch, aber so eine wichtige Aussage ist, ja, die Sprache der Kinder ist das Spiel. Ja. Das heißt, man kriegt ganz viel mit, wenn man Kinder beobachtet, ja, und beobachtet bei dem, was ihre Sprache ist. Und das ist halt im Spiel. Ne. Und eigentlich sollte man auf jeden Fall die Zeit haben. Ja. Ich habe meine Hände am Kind 20 Minuten, ja, und ich habe immer eine Dreiviertelstunde oder so. Der Rest ist Elternarbeit, beobachten. Ja. Also das heißt, so ein Thema wie ein sich wehrendes Kind, ja, das ist natürlich schon eine kleine Krise in der Behandlung. Ja, das ist schon klar. Ja. Und dass es sich gegen unsere Teststrategie wehrt, das kann man ja auch nur verstehen, weil es...
Kann man verstehen,
ja. Weil es tatsächlich, wenn man jetzt auch Steiner und so, die haben ja alle die Kinder beobachtet zuerst mal. Ja. Und da kann man enorm viel lernen davon. Ja. Und alles, was wir dann noch testen, ist schon gut, ja? Aber das ist eigentlich eher geführt von der ersten Beobachtung. Ja? Also ich nehme mal ein Beispiel von ein Baby. Ja? Also ein Baby weiß doch noch nicht, ob ich gut für es bin oder nicht. Ja? Der Klassiker ist, du hast auch Kinder, oder?
Ja.
Ja, genau. Also der Klassiker in der Behandlung ist, erstes Kind ist der Papa immer mit dabei. Ja? Bei der Erstbehandlung muss Papa einmal gucken. Ja, ob der Tag, und er kommt ja nicht nur, um zu bezahlen, sondern die Mütter machen das ja alles genauso gut, wenn nicht besser. Aber Papa muss mal gucken, ob der Levin okay ist, ja? Ob er sein Kind behandelt. Ja? Beim zweiten Mal kann sein, der Vater kommt nicht mit. Beim zweiten, dritten Kind kommt oft der Vater schon nicht mit, dann weiß er, das läuft schon okay. Ja? Dann bleibt aber Mutter und Kind im Raum. Ja? Das Kind weiß selber natürlich auch noch nicht, ob ich gut für es bin. Ja? Das heißt, ich berühre das Kind und das Kind guckt, wie die Mutter reagiert. Das Kind weiß doch nicht, also außer ich tue ihm weh oder so. Das heißt, das Kind guckt, wie die Mama reagiert. Wenn die Mama entspannt ist und das Gefühl hat, oh, der Levin, das macht er richtig und gut und so. Das heißt, das Handling, das muss halt so sein, dass die Mütter es gut finden. Und natürlich, die Kinder nicht irritiert sind. Und dann ist es halt so dieses Wechselspiel. Die Mutter guckt, wie ich mit dem Kind umgehe, wie das Kind reagiert, aber das Kind guckt, wie die Mama reagiert. Das bleibt lange so. Weil die Kinder, die sich ja oft widersetzen, das sind ja dann die 2-, 3-, 4-, 5-Jährigen, da haben wir das gleiche Problem. Die gucken, wie die Eltern reagieren. Und da sind wir natürlich wieder oldschool. Ja? Ein Kind mit 3, 4, das kriegt von den Eltern zu Hause gesagt, wir gehen zu Levin, ja, oder zum Therapeuten, was auch immer, wie wir heißen dann, ja? Wir machen das Hamburger Sie, ja? Herr Peter und so. Gell? Aber wir gehen zu, und das ist keine Frage. Ja? Wenn die Eltern, was sie ja heute ja schon machen, ja, möchtest du heute zur Behandlung? Ja, das kann man ja vergessen. Ja? Das Kind weiß doch nicht, dass es zur Behandlung möchte. Nein, heute 14.30 Uhr, ich hole dich ab von der Kita oder Schule und dann gehen wir zur Levin. Das müssen die noch nicht mal wissen. Ja? Da können sie sagen, was sie wollen. Wir gehen dahin. Ja? Und das ist so eine innere Haltung, die wir auch haben. Ja? Wenn das Kind jetzt nicht krank ist und total unpässlich, ja, nö. Du musst da bleiben. Ja? Also, und das muss man nicht immer so sagen, das muss gefühlt sein. Ja? Weil wenn die Kinder merken, dass die Eltern unsicher sind, ja? Und heutzutage, das weißt du wahrscheinlich auch, ja, das machen wir alle, wir fragen schon Dreijährige, ob sie lieber Möhrensalat oder veganes Joghurt wollen. Ja? Und ein Kind weiß dann nicht, was wollen bedeutet, weiß auch nicht, was Möhren bedeutet und was vegan bedeutet. Das heißt, wir fragen die Kinder viel zu viel, ja? Und dann entscheiden die Kinder nach Lust und Laune. Oder was Papa passt oder Mama nicht passt. Oder andersrum. Also das geht nach Gemütszustand und Laune und nicht was anderem. Und oft ist das eigentlich, was man bei Kindern, ich rede mal von, ich sag mal, 2 bis 6, klären muss. Ja? Auch mit den Eltern. Ja? Wenn die Eltern nicht klar sind, ja, wenn die Eltern ambivalent sind, könnte ich dem Kind wehtun oder könnte es nicht gut sein und darf das Kind Nein sagen. Ja? Also der nicht so, für manche Eltern nicht so schöne Satz ist, die Kinder machen das, weil sie es dürfen. Ja? Das gilt für viele Dinge. Ja? Das ist halt nicht so schön für Eltern manchmal zu hören. Ja? Ein Kind verhält sich so, weil es es darf. Wenn es es nicht darf, ja, und wenn man einem Kind ganz klar sagt, du darfst das nicht, ja, wir machen das so, dann läuft das auch. Ja. Und das ist halt auch noch wichtig. Also einerseits dieses Wahrnehmen des Kindes als in seinem Wesen und das im Spiel, die Beobachtung, und dieses, ich muss aber ganz klar sein, das ist hier wichtig. Ja. Und das bestimmt Mama, Papa und ich und niemand anders. Also bei mir bestimmen die Kinder auch nicht, wann sie auf die Bank dürfen und ob die Schuhe auf. Nee, das ist mein Raum und in meinem Raum mache ich die Regeln. Und das geht auch. Mhm. Und man kann auch einen 5-Jährigen, wenn er sich nicht an die Regeln hält, vor die Tür setzen. Ne? Mit der Mutter. Und dann kann man sagen, nee, geht man raus. Also man muss mit Kindern sehr klar sein, weil die Kinder bis 7, sagt man, ja, sagen die Anthroposophen, da die leben in einer Welt der Nachahmung. Ja? Und die ahmen natürlich nach, was sie bei den Eltern sehen und bei Erwachsenen. Logisch. Mhm. Ne?
Also, und da sind wir ja dann auch nicht nur bei uns Osteopathen, sondern auch bei den Eltern, die du ja, was du ja sehr wichtig findest, die mit ins Boot zu holen. Da ist jetzt klarer Tipp, Klarheit in der Erziehung, Klarheit im Aufwachsen. Ja. Und hast du da noch weitere Tipps, die du so gerne mitgibst? Das ist natürlich sehr schwierig, sage ich mal, für die ganzen Entwicklungsschritte vom Säugling bis zum Jugendlichen. Aber so die Grundhaltung, denke ich, ist ja auch ganz wichtig. Ja, ne?
Ja, das glaube ich. Also für uns gilt ja dieser wichtige Satz auch von Winnicott und anderen. Wir sehen die Kinder immer als einen Teil von diesem System. Ja? Und heutzutage muss man den Eltern ja auch nochmal ganz klar sagen, ihr macht den Job, ihr seid gut, ja? Weil die kriegen so viel um die Ohren. Also ich sag mal, die Mutter, die bei mir aufschlägt mit dem Kind und ganz selbstverständlich weiß, dass sie die Beste ist, ja? Und ganz normal weiß, ja, dass sie besser als Erzieher ist, dass sie besser als der Staat ist. Ja. Die ganze Umrahmung, ich habe ja ein eigenes Büchlein darüber geschrieben, über Mütter, ja, die Einrahmung der Mütter von Experten und von Leuten, die alle sagen, dass, wie sie es besser machen, das ist schrecklich für die Mütter. Ja. Also man muss meiner Meinung die Eltern richtig, also in dem, was du gesagt hast, sie müssen klar sein, aber man muss sie auch bestärken, wenn das Kind krank ist, der Lehrer sitzt nicht, also die Erzieherin sitzt nicht am Bett und ist die ganze Nacht wach. Ihr seid die Tollen, ihr macht es richtig gut. Ja? Ihr seid sogar bereit, euer Leben zu verändern für eure Kinder. Ja? Also bitte lasst euch nicht von allen möglichen Leuten irgendwas erzählen. Ja? Gesunder Menschenverstand ist super. Stay cool. Ja? Es wird klappen. Ja? Die meisten Kinder überleben. Ja? Winnicott hat auch den Kindern von älteren Eltern gesagt, also in der Pubertät, durchhalten und überleben. Ja, es wird besser so. Ja, und das heißt, man muss massiv die Eltern stärken, ja, weil der Staat, ich meine, wir können ja auch mal kurz über die Pandemie sprechen, das will zwar heute gar niemand mehr, aber der Staat ist bereit, alles zu machen mit den Familien und den Kindern. Ja? Auch zu sagen, wie man Kinder sozusagen, wo sie hin dürfen und wo nicht. Also die Eltern müssen da gestärkt werden, dass sie wissen, wie es richtig ist. Ja? Und das ist natürlich heute schwierig, weil so viel Moral und Ideologie drumherum ist. So, ja? Die maximal kritische oder selbstkritische Frage, die ich Eltern mitgebe, dann frage ich aber, ja, wenn sie mal so selbstkritisch sein wollen, ne, dann gibt es eine schöne Frage und die gilt für 5 Tage, 5 Jahre oder 15. Ist es gut fürs Kind? Ist es gut für die Eltern? Ja? Ich hab Elternzeit, ich möchte gerne mal nach Australien, wollte ich schon immer, 3 Monate Australien im Camper oder so. Super für die Eltern, ganz toll. Macht es, weil es gut für euch ist. Aber ein Kind braucht das nicht. Ja? Ein Kind braucht weder Yoga noch einen Personal Trainer, noch oft, ganz oft leider auch nicht Osteopathen. Ja. Also ein Kind braucht zuerst mal euch, ja, und es braucht ganz wenig. Es braucht vor allem Stabilität. Ja. Und das heißt aber nicht, dass Eltern nicht eigene Interessen haben dürfen. Ja. Wir sind ja nicht Opfer unserer Kinder. Nein, wir haben auch Interessen. Und dann kann man halt gucken, okay, wenn ihr schon das Kind ständig im Maxi-Cosi rumschleppen wollt, weil ihr unterwegs sein wollt, ja, oder Kinder auf dem Fahrrad mitnehmen, obwohl das ein ständiges Schleudertrauma für den Nacken ist. Ja. Okay, ihr wollt Fahrrad fahren, aber kann man was tun, damit das Kind dann weniger leidet. Ja. Und das müssen sie einfach wissen und dann sollen sie selber entscheiden, ja, dass wir nicht die Moralapostel der Nation sind und sagen, Kinder müssen das, müssen getragen werden und, weil am Ende ist es, schätzen ja, am Ende die Kosten, ja, und die Anstrengung haben die Eltern. Und das ist halt, finde ich, enorm wichtig, ja, dass die Eltern so wenig Moral, so wenig Ideologie, einfach nur Abwägung von Interessen, was brauchen die Kinder, was ist gut für uns Eltern. Und beides ist berechtigt. Ja. Das ist total wichtig. Hm. Und ich hätte noch ein zweites großes Thema. Haben wir noch Zeit dafür?
Ja, ja, haben wir natürlich. Ja.
Weil das betrifft mehr so diese Kultur der Versprachlichung und Intellektualisierung. Ja. Das trifft dann die Kinder, die dann Sprachentwicklungsprobleme haben, die stottern, die alle möglichen Probleme haben emotional. Ja. Wir machen etwas kulturell, was für die Kinder wirklich ein Desaster ist. Wir fordern sie ständig auf, zu verbalisieren. Ne? Wir fordern sie ständig, wir behandeln sie, als wüssten sie was. Ja? Die haben keine Ahnung. Ja? Wir behandeln sie ständig, als hätten sie einen Willen. Ne? Die haben nur emotionales Ungenügen. Ja? Und wir intellektualisieren immer. Ja? Also das ist echt eine Arbeit mit den Eltern. Und wir haben ja so ein kleines Büchlein jetzt geschrieben. Das kommt ja bald raus. Und wir machen das ja auch in unseren Kursen immer mal wieder. Die Anleitung der Eltern, wie man mit Kindern sprechen kann, ohne ständig zu intellektualisieren. Ja. Ich kann nicht ein 5-jähriges Mädchen oder einen Jungen fragen, wie fühlt sich das an? Klar kann ich das machen, aber was erwarte ich denn für eine Antwort? Ja. Das ist viel zu intellektuell. Ich muss doch eher gucken, wie fühlt es sich, in seiner Umgebung. Ja. Das Kind ist ganz lang ein Teil der Psyche der Mutter. Das ist diese Mutter-Kind-Bubble. Ja. Da können wir nicht einfach reinhauen und sagen, ja, jetzt spreche ich das Kind an wie so ein Erwachsenen. Ja. Also die Kinder leiden massiv unter diesem, dass sie ständig behandelt werden, als wären sie kognitive Monster. Die erzählen dann alles Mögliche. Also die kennen alle Automarken und alle Dinosaurier und wir finden das super. Ja. Aber das Kind wird dann Sachen gefragt, das kann ich meinen 16-jährigen Sohn gar nicht fragen. Also ich kann ihn fragen, aber der hat keine Antwort. Und ist auch natürlich klar, dass er keine Antwort hat. Ja. Also, dass die Kinder auch, wie war das, als der Krieg anfing, dass dann mit der Ukraine, dass Eltern den Kindern den Krieg erklären wollen. Ja. Also okay, wenn die Kinder es mitkriegen, muss man was dazu sagen. Aber dass Eltern glauben, das, was sie selber nicht verstehen, dann den Kindern erklären zu können. Also da tun wir den Kindern nichts Gutes. Ja. Und das ist dieses Verbalisieren, Intellektualisieren. Und heute, ja, aber das weiß ich nicht, ob wir in diesen Topf, Suppentopf, Fetttopf auch noch reintreten wollen. Heute werden sie auch so von vorne an sexualisiert. Ja. Also das, was man den Kindern an Sexualität aufdrückt, ja. Also all die Themen der Erwachsenen, ja, die werden heute schon im Kindergarten auf den Kindern richtig ausgewalzt. Das ist ein Desaster. Ja. Und warum sage ich es ja? Weil das ist natürlich ein Thema heute, immer mehr. Ja. Also dann habe ich ein Kind in der Behandlung und es hat gerade vom Vater so ein Bilderbüchlein bekommen mit Pokémons oder irgend sowas, so ein Comic für 9-Jährige oder 10-Jährige. Und da geht es dann plötzlich um Nacktheit, um Sex, um alles Mögliche, wo man denkt, wow, das ist ein Comic, den man am Kiosk kaufen kann. Aber Sexualität ist da massiv präsent und in einer Form, wo man denkt, wow, das ist Pädophilie eigentlich. Ja? Aber das ist unglaublich, was da die Kinder alles mitbekommen müssen. Ja? Und die Eltern sind verwirrt, ne? Ja, sie sind natürlich selber, gehören sie kulturell dazu, dass sie denken, oh, das ist heute normal, ja, dass man über Geschlecht spricht mit 6-Jährigen. Ja, also mein Sohn ist 16 und hatte wahrscheinlich jetzt schon 4 oder 5 Mal Sexualunterricht. Ja. Also was das alles soll, ne, das können wir noch gar nicht abschätzen. Also was es soll, ja, das kann man sich überlegen, warum das gemacht wird, was es bewirkt mit den Kindern. Ja. Und da schlägt halt die Intellektualisierung und die Sexualisierung schlägt in die gleiche Kerbe. Und das führt uns wieder zurück zu unserer Aufgabe. Es führt die Kinder weg vom Leib. Ja, die Kinder sind leibzentriert. Und ich benutze ja extra das Wort Leib und nicht Körper, weil natürlich haben wir einen Körper, das ist der medizinische Körper, aber wir haben auch ein Leib. Das ist dieser das, was wir kommunizieren, was erlebt wird. Und Kinder müssen im Leib wahrgenommen werden und sie müssen auch Leibwesen bleiben dürfen. Ne? Und wenn wir ständig sie von außen mit unseren erwachsenen Themen praktisch überwältigen, ja? Also das wird nicht gut gehen. Und das zeigt sich ja. Also wir haben viele Kinder, die an diesen Intellektualisierungen schon richtig leiden. Also insofern, das ist dann ein Tipp, den die Eltern aber nur dann kriegen, wenn sie fragen. Klar, also das sind keine Themen, die ich jetzt ansprechen kann. Aber oft kommen die Eltern natürlich schon mit diesen Fragen. Ja, wie kann ich mit meinem Kind sprechen? Und der Leibbezug, ja, ein Kind braucht den Leibbezug vom Sprechen. Ja, das braucht das Situative, es muss mit dem Jetzt zu tun haben. Ja, was in 2 Wochen ist, das verstehen die Kinder ganz selten. Ja, die verstehen schon nicht, was morgen ist. Ja, also es muss situativ sein, es muss leibbezogen sein und es muss halt mit dem Wesen des Kindes zu tun haben. Und klar, da ist die Osteopathie halt auch sehr unsicher. Was will sie eigentlich? Ja, wir reden halt vom Wesen des Kindes und das ist natürlich ein Stück weit eine religiöse Weise zu sprechen. Das Steiner hat so gesprochen, andere sprechen so. Das Kind ist ein anderes Wesen als ein Erwachsener. Und wenn man das ignoriert, ja, dann kann man es auch vollballern mit intellektuellem Ballast, ja, und man kann es auch sexualisieren in einem Moment, wo es überhaupt noch gar nicht für kindgerecht ist. Ja. Und das ist halt die große Frage, die im Moment im Raum steht, auch gesellschaftlich. Aber meiner Meinung nach auch in der Osteopathie. Ich glaube nicht, dass wir uns positionieren können, ohne uns zumindest mit solchen Fragen zu beschäftigen.
Ja, richtig. Auf jeden Fall finde ich, ist es, was du vorhin gesagt hast, ist ein sehr schöner, könnte man beinahe sagen, schöner Schlusssatz oder schönes Schlusswort, dass das uns Osteopathen ja wieder auch mitten ins Zentrum rückt, ne? Über den Leib, über den Körper, ja. über die manuelle Behandlung, die wir halt haben. Ja, ich will dich auf jeden Fall noch fragen, hast du Empfehlungen? Du hast jetzt diverse Sachen angesprochen, Martina Klein, Winnicott, Piaget. Ich fand es nämlich nicht immer einfach, Literatur oder Inhalte zu finden zu dem Thema Kindesentwicklung. Also welche Standardwerke gibt es da, um mich halt da überhaupt drüber zu informieren? Wie sollte so eine normale Entwicklung ungefähr ablaufen?
Ja, da gibt es halt viel und teilweise auch Unterschiedliches und Widersprüchliches bis Falsches. Yeah. So, gell? Yeah. Deswegen. Und man muss überlegen, an wen man rantritt. Ja, es gibt dieses kleine Büchlein von meiner Frau, das ist für Eltern geschrieben. Ja? Die Geheimnisse, meine Frau ist Fabona Awa-Levin, das heißt, die Geheimnisse der Kindesentwicklung gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Das ist halt sehr, sehr klar. Ja, manche sagen streng, aber ganz viele Eltern sagen, super, hätte ich das schon mal gewusst. Weil wir raten auch den Schwangeren und das zu lesen, weil dann haben sie Zeit und dann wissen sie, was sie kaufen müssen und nicht. Also das heißt, die Geheimnisse der Kindesentwicklung im Selbstverlag findet man aber unter Levin und Geheimnisse der Kindesentwicklung. Das ist ganz kurz für Eltern auf der Basis von sensormotorischem Wissen. Ja. Geschrieben. Wer sich tiefer einarbeiten will, es gibt ja zum Glück in Hamburg die Wibke Beinwirtz-Binski, die hat ein System gegründet, das heißt PEPGI, da kann man sich tief einlesen. Ja, da muss man aber wirklich sagen, ja, jetzt mache ich die Kindesentwicklung zu meinem Thema. Das gibt es, dieses PEPGI-System. Wer ein bisschen warten kann, darf ich ein bisschen Eigenwerbung machen? Ja? Wer ein bisschen,
natürlich, dafür bist du eingeladen.
Genau. Wer ein bisschen warten kann, ja? Also der deutsche Text und der englische sind fast fertig. Ich habe mit meiner Frau ein Buch fertig, das heißt Kinder ganzheitlich behandeln. Da kommen all diese Themen zusammen. Ja? Es ist kein Buch über Kindesentwicklung auf der sensormotorischen Ebene, aber es ist von Therapeuten aus der Erfahrung, aber mit dieser Kenntnis geschrieben, ein Buch über die Ganzheitlichkeit der Kinder und wie das sich in der Behandlung ausdrückt. Ja. Und da sind dann auch die entsprechenden Literaturverweise drin. Sprachentwicklung, sensormotorische Entwicklung.
Mhm. Ich durfte ja schon ein bisschen reinlesen in ein paar Probekapitel und muss sagen, es hat mich auf jeden Fall, ich habe mich da sehr wiedergefunden als Vater von zwei Kindern, sehr treffend geschrieben auf jeden Fall.
Ah, okay, das ist, ja, weil wir sind noch am Ändern, das ist natürlich eine tolle Rückmeldung. Also das ist geschrieben für Therapeuten, aber wir haben natürlich auch, das gibt zum Beispiel ein Kapitel, was ich sehr schön finde, über die fünf Stufen des Neins. Das ist auch was wir in der Praxis ganz konkret mit den Eltern umsetzen. Ja. Und das ist für Therapeuten geschrieben, aber das werden sicher auch Eltern lesen wollen. Ja. Das glaube ich schon. Ja. Und da gibt es was über Melanie Klein, über Winnicott, über Piaget. Ja. Das sind natürlich sozusagen die Heroen des Faches und die sind ja auch alle schon tot. Aber man kommt da dann auch in die Literatur rein. So. Und ich kann jemand, ihr Kinder behandelt, empfehle ich immer Winnicott zu lesen, weil er lesbar ist. Ja. Er ist halt psychoanalytisch, aber er hat ein Buch geschrieben, das heißt Spiel und Realität, ist übersetzt, ist ein Klassiker, sind ganz tolle Bücher. Also der hat eine ganz tolle Art auch zu schreiben und die Themen zusammenzufassen. Also wenn ich sozusagen einen Herzenswunsch hätte, dann würde ich das empfehlen. So.
Winnicott, Spiel und Realität.
Genau. Ja. Und sonst warten auf das Buch. Ja? Oder mal, wir geben, wir drei mit dem Psychologen zusammen einen Kurs Ende Mai, am letzten Wochenende der Herbstferien hier in Hamburg. Wir wissen gar nicht, wie wir das nennen. Wir nennen es mal die Mai-Ferien. Am 25. 26. Mai gibt es einen Kurs bei uns in der Praxis mit Valbona Awa-Levin und mit Volker Bussmann zusammen zu diesen Themen. Ja, Gesamtthema Osteopathie und sensomotorische Entwicklung und psychische und familiäre Entwicklung. Also das ist auch eine Möglichkeit, um einfach mehr zu erfahren. Zwei Tage, sehr komprimiert und das kann ich sehr empfehlen.
Okay, sehr schön. Der ist auch für Therapeuten, nicht nur für uns Osteopathen, aber für Leute, die sich mit der Kindesentwicklung beschäftigen.
Genau, ja. Für Therapeuten. Also das ist wirklich nicht für Eltern. Da wollen wir schon, ich sage mal, Klartext untereinander sprechen können. So.
Ja, ja. Okay, sehr schön. Ja, wenn du noch was loswerden möchtest, gerne noch. Ansonsten würde ich nämlich den Übergang zur Playlist machen.
Nee, ich glaube,
ja. Also, ja, ich finde, es ist ein sehr rundes Gespräch gewesen.
Genau, dann lassen wir es doch da stehen, oder? Ist doch gut.
Ja, finde ich gut. Die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer wissen ja auf jeden Fall, dass wir eine Playlist immer haben. Bis vor kurzem war das immer nur der Fall, dass Dennis und ich uns da dazu geäußert haben und auf die Musikantenknochen-Playlist auf Spotify immer ein paar Songs draufgepackt haben. Und du bist jetzt mehr oder weniger der Erste, der das auch machen darf.
Wow.
Ich weiß, du bist schon ganz, ganz heiß drauf. Du hast im Vorfeld schon mehrere Songs gesagt. Sag mal bitte zwei Songs und wenn du möchtest, darfst du gerne was dazu sagen.
Ja, also wir hatten ja im Vorfeld einmal die Frage, wie war das mit Johnny Cash? Der war schon drauf,
ja.
Oder? Genau.
Ja. Der ist schon drauf. Ain't No Grave hatte ich raufgepackt.
Ja, okay.
Das ist einer meiner Lieblingssongs von ihm, ja.
Und ich hatte ja dann noch vorgeschlagen, Zappa, Frank Zappa und Tupac.
Ja.
Ja. Soll ich die beiden mal nehmen? Ja?
Gerne, ja.
Also ich finde ja, die Kunst zeichnet sich ja auch darin aus, ja, die gute Kunst oder richtige Kunst, dass sie richtig im Widerspruch zur Realität und speziell zur Normalität ist. Ja. Also das zum Beispiel Pippi Langstrumpf, ja, das ist ein irre tolles Buch, ja, aber es geht über ein Kind, was nur 9 Jahre alt werden will, ja, und ist. Und was sagt Pippi immer? Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Also das heißt, und das ist ja in der Kunst unglaublich interessant, ja, ein Kind zu sehen, was sozusagen sich einfach nicht weiterentwickelt. Ja. Das ist in der Realität ein extrem riesiges Problem. Ja. Aber die künstlerische Auseinandersetzung damit ist toll. Ja. Und dieser Tupac-Song so über die Rose, die sozusagen aus dem Concrete, aus dem Beton rauswächst, ja, das ist einfach ein tolles Lied. Ja. Also gut, es kommt halt in meiner Wahl, kommt halt schnell raus, in welche Generation ich bin. Ich bin ja jetzt sozusagen 60 geworden. In der indischen Tradition darf man mit 60 dann auch kritisch sein. Ja, vorher nicht, sollte man sich nicht kritisch äußern. Also Vorsicht, ich werde mich jetzt auch ab und zu mal kritisch äußern dürfen. So. Aber Tupac ist natürlich jetzt für meine Generation ist natürlich ein interessanter Künstler. Ja. Und da geht es halt um die ganz unwahrscheinliche Situation, dass sich eine Rose durch den Beton arbeitet. Ja? Und das ist ja für einen Moment im Leben, wo man wirklich also nur das Gefühl hat, alles ist fest und starr, ist das natürlich ein riesiges Hoffnungszeichen. Ja? Also das ist ein tolles Lied damit. Und dadurch, dass es auch noch Rap ist, ist es natürlich nochmal, hat man das Gefühl, es ist doppelt authentisch. Ja, ich kenne Tupac nicht so sehr um das, aber ich glaube, er hatte kein einfaches Leben und er ist, glaube ich, auch früh gestorben und wurde erschossen, wenn ich mich recht
erinnere. Ja, 26 ist er geworden. Ja. Dafür hat er sehr viel gemacht.
Genau. Ja. Und ich zum Beispiel auch bei dem Lied, das ist ja Poesie. Ja, das ist ja in der englischen Sprache ist es ja so einfach und klar und poetisch. Also und abgesehen von der Musik, das ist einfach toll. Also da liebe ich auch den Text. Ja. Und das andere, ja, ist dann Frank Zappa. Er ist dann nicht ganz jugendfrei. Ja. Das ist
jetzt ist gut. Das haben wir gerne.
Genau. Ist dann mehr für uns und nicht für die Kinder. So, ja, genau. So sollte es sein. Also das ist Packard Goose ist, finde ich halt moralisch sage ich schon, musikalisch ein tolles Lied. Ja. Also es zeigt alles, was Zappa so kann. Ja. Auch vom Gesang her und auch vom Text ist es halt rotzfrech, ja, diese eine Zeile, I don't need no excuse for who I am and what my being is. Ja. Da kommt das Wesen wieder, so das Being wieder durch. Ja. Also ich brauche da keine Entschuldigung. Ja. Ich brauche weder den Staat noch irgendeine andere moralische Institution, die mir sagen kann, es ist okay, wie ich bin. Also ich bin nicht blöd und ich bin nicht asozial, aber ich brauche niemand, der mir von einer Institution, der mir sagt, das ist korrekt oder nicht korrekt. Das muss ich schon selber wissen. Das halt auch, ich habe ja in den USA gelebt, das ist halt auch für mich der Inbegriff des Amerikanischen, ja, dass man sozusagen das innere Selbst, das gute Selbst, wir wissen, wie es geht. Ja. Wir gucken auch, dass es auch wirklich gut geht den anderen, aber wir brauchen weder den Staat noch all die anderen Moralisierer und schon gleich gar keine Pädagogen. Also ich bin halt extrem antipädagogisch in meiner und libertär in meiner Haltung. Und da findet man natürlich jetzt, literarisch und musikalisch, findet man da schon dann auch seine Freunde und Freundinnen. Und Frank Zappa war auf jeden Fall, neben Laurie Anderson war er mein Englischlehrer praktisch. Ich habe mit Laurie Anderson, also mit ihrer Musik und mit Frank Zappas Musik, habe ich auch Englisch, amerikanisch gelernt. Und da ist auch mein Bedürfnis entstanden, in der USA zu leben mal. Und ich hatte ja dann das Glück zu machen und das auch zu machen. Und das Libertäre und das Individualistische und das Widerständige, das ist halt in diesem Lied von Zappa. Ist toll, ist richtig toll gemacht. Also das kann ich nur empfehlen.
Wunderbar. Das können sich ja auch alle hören. Ja. Jetzt,
anhören. Setzt du denn den Link mit dann rein, oder? Zum Lied? Oder einfach nur als als Empfehlung?
Bei den Liedern nicht. Ja. Die Bücher werden wir unter der Folge verlinken, auf jeden Fall auch. Und deine Adresse. Die Lieder, da müssen sich dann die Hörerinnen auf Spotify die Musikantenknochen-Playlist anhören. Können wir noch folgen da. Super. Ja. Da sind jetzt mittlerweile schon, ich weiß nicht, 200 Songs drauf oder so. Ich höre die aber selber immer sehr häufig beim Handwerkern oder bei, wenn ich irgendwelche anderen Sachen mache.
Ja. Tolle Idee. Also, okay. Klasse. Und an euch. Vielen Dank und das ist auch eine super Idee.
Ja. Vielen Dank, Peter, für das Interview.
Ja, ich danke dir und euch und stay tuned. Ja. Also bleibt dran, das ist eine tolle Arbeit, die ihr macht. Vielen Dank.
Ja, sehr schön zu hören. Ja. Vielen Dank.
Bis bald.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.